Wow, volle Hütte. Mega cool, dass ihr nach dieser langen Urlaubszeit wieder hergefunden habt. Ja, herzlichen Glückwunsch all denen, die es geschafft haben. Ey, eigentlich ist ja heute der letzte Feriensonntag, deshalb heute auch noch einmal Summer Celebration. Und ich habe das Glück, das Thema selber wählen zu dürfen, und das habe ich auch gemacht. Ich habe euch was mitgebracht. Und einfach mal so kurze Umfrage. Wer von euch kennt noch dieses Spiel? Yes! Was für eine alte Gemeinde. Nein, Spaß. Ey, tatsächlich, das ist schon ein bisschen älter, dieses Spiel. Risiko heißt das. Ich pack's mal aus für die, die das jetzt vielleicht nicht so kennen. Also Risiko, da spielt man auf einer Weltkarte. Sensationell. Also dieser Weltkarte habe ich mein komplettes geografisches Wissen zu verdanken. Und immerhin, es hat für mich gereicht bis zum Abitur. Also ist nicht so ganz schlecht. Das einzige Problem ist, also das Land, das da nicht draufsteht, gibt es für mich nicht. Das ist vielleicht dann doch eine Lücke in meinem Wissen. Also auf diesem Ding spielt man auf jeden Fall. Und man spielt da drin mit Armeen. Und da gibt es meine Lieblingsfarbe dieses Spiels, zum Beispiel die rosafarbenen Armeen oder grüne, die haben dann immer verloren. Oder blau und schwarz und gelb und so. Und dann gibt es Auftragskarten. Also man bekommt am Anfang so Länder zugeteilt, je nachdem mit wie vielen Spielern man unterwegs ist, unterschiedlich viele, darf dann immer zwei Armeen auf ein Land draufsetzen, dann kriegt man so eine Auftragskarte und da heißt es dann zum Beispiel, befreien Sie Europa, Südamerika und einen dritten Kontinent Ihrer Wahl. Oder befreien Sie die Welt von den schwarzen Armeen oder sowas. Das waren so die Aufträge, die man dann bekommen hat. Und dann konnte man durch taktisches Würfeln den anderen angreifen, verteidigen, ein Land gewinnen oder auch verlieren. Und immer wenn man eins gewonnen hat, dann hat man seine Farben in dieses Land reingesetzt. So, das war das absolute Kultspiel meiner Jugend. Ich weiß wirklich nicht, wie viele Stunden ich mit diesem Spiel zugebracht habe. Und das Spannende und gleichzeitig aber auch das Ultranervige an diesem Spiel ist, du hast keine Ahnung, wie lang es geht. Es gab super kurze Sessions irgendwie, weil du schon 17 Länder hattest, hast eins dazu gewonnen und bumm, war es aus. Und wir haben auch wirklich, wirklich, wirklich uns Nächte schon um die Ohren gehauen mit diesem Spiel. So. Kleiner Cut, inhaltlich. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier. Vielleicht bist du in Balingen, in Münzingen zum ersten Mal. Vielleicht im Stream dabei zum ersten Mal. Vielleicht bist du auch schon länger dabei. Ich möchte aber etwas in den Mittelpunkt rücken, dich wieder erinnern oder dir heute erklären. Diese Kirche hat einen Auftrag. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist der Auftrag dieser Kirche, das ist Sinn und Zweck, warum wir hier zusammenkommen, warum wir das machen, was wir tun. Und auch dieser Inhalt dieser Kirche richtet sich an diesem Auftrag. Und wenn du dazu Fragen hast oder nähere Erläuterungen, dann empfehle ich dir die Predigt von letzten Sonntag. Da bin ich nochmal intensiv auf diesen Auftrag eingegangen, was das mit dir und mir zu tun hat und wie wir dem nachgehen. Der Auftrag dieser Kirche. Jetzt glauben wir hier in dieser Multisite-Kirche, dass Gott uns jedes Jahr aufs Neue so ein Jahresmotto schenkt, wie wir diesem Auftrag nachgehen sollen. Und dieses Jahr ist das Jahresmotto des Jahres Kingdom Mind. Und wir haben da so geile Fahnen, ich liebe diese Farbe. Finde ich irgendwie mega cool, also ist ja Geschmackssache, aber ich mag es eben. Kingdom Mind als das Motto dieses Jahres. Und es gibt so ein bisschen ein Problem mit diesen englischen Begriffen. Also das eine ist, sie klingen fast immer cooler als die deutschen. Nicht immer, aber oft. Und das mag ich. Das Problem daran ist aber, dass wir ganz oft nicht so 100% verstehen, was wir damit eigentlich sagen. Ist meistens auch nicht so schlimm, Hauptsache es klingt cool. Aber manchmal ist es schon wichtig, dass wir wirklich auch verstehen, was wir sagen. Und Kingdom meint auf Deutsch Königreichsgeist. Klingt wirklich nicht cool, gell? Königreichsgeist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir genauso viel verstanden wie bei Kingdom meint auch. Weil was heißt es denn wirklich? Was meint es? Und ich möchte diesen Begriff Königreich Gottes mit dir heute in dieser Predigt näher anschauen, näher darauf eingehen, weil ich glaube, es ist einer dieser Begriffe, die wir Christen oft verwenden und irgendwie aber so gar nicht mehr richtig checken, was dahinter steckt, was damit gemeint ist. Und wenn es unser Motto des Jahres ist, dann sollten wir es doch verstanden haben, finde ich. So, zunächst einmal möchte ich einsteigen mit der Frage, wo kommt dieser Begriff Königreich Gottes eigentlich her? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war selber brutal überrascht, als ich hingearbeitet habe auf diese Predigt, weil für mich war das irgendwie so sonnenklar. Die Bibel hat ja zwei Teile, den ersten, den zweiten, das Alte, das Neue Testament. Und Könige, die kommen ja alle so im Alten Testament vor. Also habe ich gedacht, der Königreich Gottes, der Begriff, der kommt auch aus dem ersten Teil der Bibel. Such ihn mal. Du findest ihn insgesamt im ersten Teil der Bibel 6-mal. Und das ist sehr wenig. Das ist extrem wenig. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele so Anspielungen, so Andeutungen, Hinweise darauf. Aber den Begriff selber findest du so gut wie gar nicht. Er taucht auf etwa 1000 vor Christus. Das ist die Zeit, als David König war und er so diesen ersten Tempel gebaut hat. Man spricht dann von der Tempelzeit. Und in dieser Zeit taucht zum ersten Mal dieser Begriff überhaupt auf. Und ich habe dann immer so gedacht, naja, Königreich Gottes, das ist ja so ein frommer Begriff. So, irgendwie muss der dann entstanden sein bei den Israeliten. Und dem ist definitiv nicht so. Bibelwissenschaftler sind sich in nicht vielem einig. Aber manchmal schon, und das ist so ein Punkt, wo sie sich einig sind, dieser Begriff stammt von den eigentlichen Bewohnern Kanaans. Also die da davor dort gewohnt haben, noch bevor Abraham losgezogen ist, bevor dann mal irgendwie Mose und so dort war, diese eigentlichen Ureinwohner Kanaans hatten diesen Begriff schon. Und zwar verwendeten sie ihn für zwei verschiedene Gottheiten. Für ihren höchsten Gott, den El Elyon, und das heißt dann übersetzt der Thronende. Also der König, der auf dem Thron sitzt, das ist der El Elyon, das ist der höchste Gott. Und sein Sohn, der Baal, das heißt übersetzt der neu eingesetzte König für immer. Und wenn du jetzt kurz überlegst, dann merkst du schon, wow, das sind aber ganz schöne Parallelen. Also da gibt es den höchsten Gott, den Vater, und der hat einen Sohn. Und die Israeliten, die Hebräer haben jetzt den Begriff für diese zwei zusammengelegt und haben gesagt, das ist Jahwe. Also unser Jahwe, der ist über den beiden. Und da findest du ein Phänomen, das man in der Bibel immer wieder findet und manche Leute dann so ein bisschen im Glauben strugglen lässt, aber halt es einfach mal kurz aus. Es gibt eine ganze Menge Begriffe im ersten Teil der Bibel, den die Leute damals aus der Kultur um sich herum einfach übernommen haben. Und jetzt glauben wir hier im ICF, dass Gott die Bibel inspiriert hat. Nicht, dass er sie selber geschrieben hat, sondern er hat sie inspiriert. Das heißt, Menschen haben sie geschrieben, aber Gott steckt mit drin. Und da steht nichts drin, was Gott nicht gut heißt, wo er nicht dahinter steht. So, das heißt jetzt aber dann nichts anderes in diesem Moment, dass Gott damit einverstanden war, dass man diese Begriffe auf ihn bezogen hat. Gott hat gesagt, hey, nehmt das ruhig. Nehmt das, was ihr kennt, diese Kultur, in der ihr lebt, nehmt das, aber versteht mich dadurch. Ich bin dieser König und mein Sohn wird der König für immer sein. Das ist so diese Ausgangslage. Zum ersten Mal begegnet uns jetzt dieser Begriff Königreich Gottes in Jesaja. Und das ist etwa 722 vor Christus gewesen. Da heißt es, entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Hier taucht das zum allerersten Mal auf, dass unser Gott Jahwe König genannt wird. Und er lässt das stehen. Er sagt, jawohl, ich stehe dazu. Ich bin euer König. Ich bin das. Er nimmt das für sich in Anspruch. Und jetzt kommt das vielleicht Wichtigste, warum ich überhaupt so weit aushole und uns das erkläre. Das Volk Israel hatte bis dahin keinen König. Das hatte eigentlich keinen so einen richtigen Bezug. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann geht es uns doch heute genauso. Wir haben auch keinen König. Und die Vorstellungen, die wir noch haben von Königen, seien wir mal ganz ehrlich, das hat mit diesem Biblischen eigentlich nicht mehr allzu viel zu tun. Also spätestens seit König Charles von England. Also ganz ehrlich, das hat in meiner Vorstellung nicht allzu viel mit einem Herrscher und mächtig und Thron. Und für mich ist das irgendwie, eine Mediengestalt halt. Das Volk damals hat sich also in seinem Nachbarvolk abgeguckt, was es mit den Königen auf sich hat. Und da ist es wichtig, dass wir verstehen, diese Nachbarvölker hatten schon immer Könige. Und diese Königreiche, die sind entstanden wie Risiko. In diesen Königreichen wurde Risiko gespielt. Dort gab es jemand, der hat Länder besetzt. Dort gab es jemand, der ging ins Nachbarland und hat seine Armeen da reingesetzt. Und dann gab es immer so ein äußeres Zeichen. Dann hat man eine Fahne genommen und hat diese Fahne in den Boden gerammt und hat gesagt, so, das ist jetzt mein Land. Und du konntest dann äußerlich erkennen an diesen Fahnen, die gesetzt wurden, oder dann an den Stoffen, die die Soldaten anhatten, konntest du äußerlich sehen, aha, das ist das Reich der Philister. Aha, das ist das Reich von den Edomitern. Das ist von XY. Und Israel hat gesagt, also gut, dann machen wir mit. So wollen wir das auch. Und genau in diese Zeit, als diese Vorstellungen entstehen in Israel, spricht Gott zu David. Wenn du alt geworden und gestorben bist, will ich einen deiner Söhne als deinen Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde seinem Königtum Bestand geben für alle Zeiten. Ich will sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Wieder diese Parallele. Ich, Jahwe, ja, ich bin dieser König, der Oberste. Und ich werde einen Sohn einsetzen, der ein Nachkomme von David sein wird, der König für immer. Diese Begriffe waren bekannt und Gott hat sie verwendet für seine Geschichte, die er schreiben will mit dem Volk Israel. So, und dann ist mir auf einmal klar geworden, wo eigentlich diese ganze Vorstellung im Volk Israel herkommt, wie denn das Reich Gottes werden wird. Genau wie die Nachbarländer. Genau so wird es sein. Gott hat es doch angekündigt und Gott hat gesagt, ich werde mein Reich aufbauen mit diesem König. Und jetzt entsteht ein Begriff in der Bibel mit diesem Messias. Mit diesem neuen König, den ich einsetze, der wird das Reich aufbauen und zwar in alle Zeiten. Und jetzt verstehst du auf einmal, hey, die Bibel ist ein Risikospiel in echt. Da passiert genau das und das war die Vorstellung der Leute. Und lustig ist, das kannst du vor echt bis ins Detail reingehen. Gell? Auch in der Bibel findest du diese Auftragskarten. Also Gott schreibt seinem Volk auch diese Auftragskarten. Befreie die Welt von den Philistern. Besetze das Land Kanaan und setze überall deine Armeen hinein. Du siehst eins zu eins, dieses Bild findest du darin wieder. Jetzt war das Doofe, dass Israel seinem Gott untreu wurde. Und nachdem das ewig, also wirklich, wenn du das liest, da kriegst du einen Vollföhn in der Bibel, immer und immer und immer wieder sagt, Gott kehrt um oder ich werde das Land jemand anderem geben. Und dann immer, wenn es ganz, ganz bedrückend war, dann waren sie ganz kurz, sind sie umgekehrt, aber schwupps haben sie ihn wieder verlassen. Und dieses Spiel, das findest du über 35 Mal hin und her und hin und her und wieder zu Gott und wieder weg und wieder hin und wieder her. Und irgendwann sagt Gott, jetzt reicht. Ihr werdet jetzt besetzt. Und genau das passierte. Israel wurde besetzt. Und man erinnerte sich an die Worte Gottes. Hey, da wird doch irgendwann dieser Nachfolger kommen, dieser Messias, der uns da wieder rausreißt aus diesem Besetztsein. Und ganz logisch, komplett hat man eine Erwartung, wie das geschehen wird. Dieser Messias wird König werden, er wird ein militärisches Reich aufbauen und was natürlich logisch ist, als allererstes Mal muss er die Besatzer aus dem Land kicken. Weil wie willst du andere Länder besetzen, wenn dein eigenes besetzt ist? Ist schon ein bisschen doof, also musst du bei dir ja anfangen. Und darauf hat man gewartet. Und dann vergehen Jahr um Jahr um Jahr um Jahr und immer wieder aufs Neue tauchen Besetzer auf. Übrigens kannst du historisch alles nachlesen, gell? Das ist nicht nur in der Bibel. Das kannst du wirklich, die ganzen Historiker sind sich da voll einig drin. Diese ganzen Reiche, die dann kamen, die Babylonier, die Perser und die Griechen und die letzte und brutalste Besetzungsmacht waren die Römer. Und dazwischen gab es immer die Versuche, das letzte Mal waren die Makkabäer, die es dann probiert haben, die wieder rauszukicken aus dem Land. Und immer wieder ist es nicht gelungen. So, und jetzt sind wir zeitlich angekommen bei den Römern, die im Land von Israel sind und Jesus wird geboren. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, also das mit diesem Kingdom meint, gell? Mit diesem Königreich Gottes, das muss irgendwie ein mega Missverständnis gewesen sein. Also irgendwas haben wir da falsch verstanden. Weil jetzt haben wir es so oft probiert und jedes Mal wurde es noch schlimmer. Und wir haben es wieder probiert und es ist wieder nicht gelungen. Und jetzt haben wir die Römer an der Backe. Also lasst uns diesen Begriff Königreich Gottes beerdigen. Und ausgerechnet jetzt fängt Jesus damit wieder an. Und jetzt passiert etwas, was mich echt erstaunt hat. Wenn du mal anteilig schaust, der erste Teil der Bibel ist sehr viel größer als der zweite. In dem ersten steht sechsmal dieser Begriff. Jesus verwendet ihn 122 Mal. 122 Mal. In einer Zeit, in der alle geglaubt haben, das Ding ist durch. Das irgendwie, wir haben es nicht kapiert, das betrifft uns nicht mehr. Uns ist das überliefert in griechischer Sprache und da heißt es Basileia tou Theou. Also das Reich, das Königreich des Gottes. Und Jesus sagt, es ist da. Jesus sagt den Leuten mitten ins Gesicht, hey, es ist da. Basileia tou Theou. Das ist seine erste Botschaft, das ist seine wichtigste Botschaft. Und wir raffen das nicht, wenn wir heute, 2000 Jahre später, unser Christentum, wie wir es tun, pflegen, dann blicken wir nicht, was Jesus gemacht hat. Jesus ist aufgetreten und hat die Menschen verwirrt. Er hat gesagt, hey, jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, wartet ihr. Ihr wartet auf den König, ihr wartet auf den Messias, ihr wartet auf das Königreich und ich sage euch, es ist da. Es ist mitten unter euch. Und Jesus verwirrt sie komplett. Die Pharisäer wollten von Jesus wissen, wann wird denn Gottes Reich kommen? Und er antwortet ihnen, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist schon jetzt da. Mitten unter euch. Hey, und die Pharisäer, die waren so viel schlauer als ich. Aber ihr geografisches Wissen kam von Risiko. Und die haben da geguckt. Aha, Alberta, Ägypten, China. Oh, ich finde da nirgendwo Gottes Reich. Wisst ihr was, da ist kein Land, wo Gottes Reich draufsteht. Und Jesus sagt, nein, da gibt es kein Land, wo Gottes Reich draufsteht, aber es ist da. Es ist mitten unter euch. Und jetzt haben die damals so geguckt, wie ihr gerade alle. Hä? Und Jesus treibt es auf die Spitze. Er redet mit ihnen darüber. Er beschreibt dieses Reich. Er redet es quasi herbei. Es gab keine Begegnung mit Jesus, ohne dass es darum ging. Keine. Immer macht er das zum Thema. So, und jetzt habe ich mega weit ausgeholt und ich komme zum Wesentlichsten dieser Predigt. Kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, du Mike, wie kann ich eigentlich im Glauben wachsen? Also wie kann ich in meinem christlichen Glauben vorankommen? Wie kann das tiefer werden? Und dann kommen Punkte wie, ah, ich brauche tiefere Predigten, ich brauche mehr Wissen, ich muss irgendwie mehr anwenden und so. Aber sie fragen dann schon wirklich ernsthaft und sagen, wie kann ich im Glauben tiefer kommen? Und ich habe eine Empfehlung für dich. Wenn du dir selber diese Frage auch schon gestellt hast, möchte ich dir einen Tipp geben. Lies mal den zweiten Teil der Bibel, also dieses Neue Testament, komplett unter dem Aspekt Königreich Gottes. Also was hat der Bibelvers, den ich jetzt gerade eben gelesen habe, was hat der mit dem Königreich Gottes zu tun? Und du wirst ultra krasse Dinge entdecken. Bibellesen wird auf einmal mega Spaß machen. Du wirst Sachen entdecken, wo du vorher vielleicht keine Idee von hattest. Ich möchte nur ein paar Beispiele geben und dich einladen, selber weiterzumachen. Es beginnt, das Neue Testament beginnt mit einer Auflistung von Namen. Wow, ist das spannend. Und der Sohn von dem und der Sohn von dem und von dem und von dem. Können wir mal vorblättern? Irgendwie, wann geht's? Wasser und Wein, ist so spannend, oder? Nein, es beginnt mit zwei Stammbäumen. Und das Spannende daran ist, bei den Hebräern gab es die Vorstellung, dass es im Staat zwei Funktionen gibt. Einmal gibt es den König und der König ist militärischer Herrscher. Der ist derjenige, der dieses Reich aufbauen wird. Der ist der, der in die Schlacht zieht. Und es gibt den Priester, das ist dieser geistliche Herrscher. Und es war immer klar, über Jahrhunderte war das klar, dass das zwei verschiedene Personen sind. Mose und Aaron. Es sind und die Ketten, die danach kommen. Und auf einmal gehen diese zwei Stammbäume ineinander über in der Person Jesus Christus. Jesus stammt über Elisabeth von Aaron ab und über seinen Adoptivvater von David. König und Priester in einer Person, der kommende König, der für immer auf dem Thron sitzen wird. Und das Krasse daran ist, wenn du das mal liest, hey, Gott hat es schon immer im Griff gehabt. Gott hatte von Abraham schon immer eine Idee. Da passiert nichts zufällig. Gott hat eine Strategie, wie er sein Reich aufbaut. Diesem Gott kannst du vertrauen. Das Zweite, lesen wir den Beginn der Bergpredigt. Fast jeder von uns hat es irgendwann mal gehört. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Was hat es mit diesen Seligpreisungen auf sich? Ich glaube, wir haben in unserer Theologie einen ganz schwerwiegenden Fehler gemacht. Wir haben das so hingedreht, als ob diese Seligmomente wie so eine Art Superkräfte sind. Also wenn du geistlich arm bist, hey, das ist erstrebenswert. Du musst geistlich arm werden, weil dann hast du schon Gottes Reich, dann bist du dabei. Ja, wir tun so, als ob das die Bedingung wäre, damit man im Reich Gottes drinnen ist. Ich glaube, dass Jesus was komplett anders damit gemeint hat. Denn in diesen Seligpreisungen werden Menschen aufgezählt, die zur damaligen Vorstellung zu 100% nicht dabei waren. Wenn du die religiösen Leute gefragt hättest, wenn du in ICF im Jahr 0 in Jerusalem, okay, es gab es keins, aber wenn du da in die Kirche gegangen wärst und gefragt hättest, hey, komm, sag mal geschwind, wer ist im Reich Gottes dabei? Ja, Pharisäer vielleicht, Schriftgelehrte vielleicht. Und Jesus zählt da Typen auf, wo alle gesagt haben, sag mal, geht's noch? Die geistig Armen? Nee. Die Ungerechtigkeit erleben? Die Außenseiter? Nein, 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 das sind doch Signale, dass sie gerade nicht dabei sind. Und wir sollten uns die Mühe machen, das mal übertragen auf uns heute. Wie würde Seligpreisung heute klingen, heute Morgen? Selig sind die Flüchtlinge. Selig sind die AfDler. Selig sind die Linken. Selig sind die LGBTQ plus irgendwas. Und wir sitzen da und denken so, das wird aber politisch. Aber genau das ist, was Jesus macht. Er sagt, hey, das Königreich ist für alle gekommen. Für alle. Und wenn ihr denkt, dass die nicht dabei sind, für die erst recht. Das heißt nicht, du musst so werden damit. Das ist nicht damit gesagt, sondern Jesus sagt, jeder bekommt die Chance. Klammer auf. Nur wer sagt es ihnen? Klammer zu. Und dann erzählt er Gleichnisse, wie die vom verlorenen Sohn. Und da gibt es noch einen zweiten. Und auf einmal checkst du dieses Gleichnis. Hey, der zweite wäre derjenige gewesen, der es im ersten hätte sagen müssen. Aha. Das Königreich Gottes. Wie entsteht dieses Reich Gottes? Und er erzählt das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und auf einmal merkst du, lese es bitte selber nach in deiner Bibel, auf einmal merkst du, hey, Moment, die Entstehung von Reich Gottes hat ja was mit meinem Herz zu tun, hat was mit meiner Entscheidung zu tun. Und Jesus macht weiter und der stellt einfach alles auf den Kopf. Er sagt, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich ihre Wohltäter feiern, als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen. Und wer euch führen will, muss allen dienen. Jesus beschreibt dieses Reich. Er beschreibt Charaktereigenschaften dieses Reiches und er stellt alles auf den Kopf, was sich die Leute so vorgestellt hatten. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass es denen damals und uns heute genau gleich geht. Wir checken nicht, was Jesus uns sagen will. Wir blicken es nicht. Das Reich Gottes ist schon da. Jetzt, hier, es existiert. Und es ist wie mit dem Risikospiel. Keiner weiß, wie lange es dauert. Jesus wird dieses Reich vollenden. Das heißt, es ist noch nicht fertig. Er wird es vollenden und wir wissen nicht, wie lange das noch dauert. Kann sein noch 5 Jahre, vielleicht noch 50, vielleicht noch 500. Wir wissen es nicht. Aber eins ist safe. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Gott hat es angekündigt in Jesaja. Er sagt, es gibt keinen Gott außer mir, keinen, der gerecht ist und der rettet. Ich bin der einzige Gott. Kommt zu mir und lasst euch retten, ihr Menschen aus allen Winkeln der Erde, denn ich bin der einzige Gott. Ich habe bei meinem Namen geschworen, ich sage die Wahrheit und nehme mein Wort nicht zurück. Vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, nur beim Herrn gibt es Rettung und Hilfe. Auch die, die den Herrn einmal gehasst haben, werden beschämt zu ihm kommen. Hey, Gott sagt, es wird der Moment kommen, wo sich jeder beugen wird. Gott, es ist deine Fahne. Es ist dein Reich. Du bist dieser Gott in Ewigkeit und Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes und jeder wird sich beugen. Aber ist das eine Allversöhnung? Heißt es völlig wurscht, egal was du machst, du wirst eh versöhnt sein mit ihm? Nein, das heißt überhaupt gar nicht. Es heißt, jeder wird sich beugen. Aha. Was ist der entscheidende Punkt? Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns freiwillig zu beugen. Wir haben jetzt die Chance, freiwillig aus eigener Entscheidung heraus zu sagen, unter diesen König stelle ich mich. Aber ich glaube, es braucht mehr, als wir momentan in Deutschland leben. Ich habe die letzten Monate viele Bekehrungsgeschichten gehört. In Deutschland ist es wieder in zu evangelisieren. Und das ist super. Wir gehen wieder raus und verkündigen Jesus als den König. Das ist gut. Und das sollten wir weiter tun. Aber jetzt kommt etwas. Jetzt gibt es so viele Menschen, und es sind wirklich viele, die bei einem Aufruf die Hand heben und sagen, ja, ich will gerettet werden. Ja, ich will in den Himmel kommen. Ja, ich will dabei sein. Und sie treffen diese Entscheidung und dann bleibt es dabei stehen. Und ich frage dich, wenn das wirklich so ist, und bitte lies die Zahlen selber, weltweit, so viele Bekehrungen, warum verändert sich die Welt nicht? Warum ist die Welt noch nicht anders? Und ich glaube, dass es einen Grund dafür gibt. Und den finden wir am Kreuz von Golgatha zwischen zwei Verbrechern. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Jesus hing am Kreuz und links und rechts waren zwei Schwerverbrecher. Und der eine sagt zu ihm, hey, du kannst doch retten. Und ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten. Und ich habe das Gefühl, dass wir eine fromme Variante dieser Seite leben. Jesus, du kannst doch retten. Du kannst doch machen, dass ich in den Himmel komme. Ich nehme das an und der Rest juckt mich nicht. Und die Bibel trifft es so krass auf den Nagel. Sie sagt, er lästerte Jesus. Und ich glaube, wenn das deine Herzenshaltung ist, bist du dabei, Jesus zu lästern. Aber der am anderen Kreuz, der wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Wisst ihr was? Das ist Kingdom Mind. Das ist Kingdom Mind. Das ist der erste Schritt der Erkenntnis, zu sagen, dieser Jesus ist nicht wie ich. Ich hätte es verdient. Ich würde zu Recht bestraft. Mich würde es treffen, jawohl, ihn aber nicht. Das ist Kingdom Mind. Ich kapituliere vor dir, Jesus. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Hey, ich habe eine Vision. Ich habe eine Vision für diesen Landkreis, in dem wir leben. Und ich glaube da fest dran. Ich habe die Vision, dass noch zu meinen Lebzeiten, ich brauche noch ein paar Jahre, dass zu meinen Lebzeiten in dieser Region das Reich Gottes sichtbar wird. Ich glaube da zutiefst dran. Ich glaube daran, dass wir keine Fahnen reinrammen müssen. Weil ich glaube, dass das Gottes Reich in unserer Region lebendig wird, dass es sichtbar wird. Aber dazu brauchen wir zwei Schritte. Und du kannst dich dieser Vision anschließen. Der erste Schritt, wir müssen denen, die draußen sind, es wieder sagen. Nicht uns gegenseitig ständig, sondern die, die hier keinen Fuß mehr reinsetzen. Die, die verletzt sind von Kirche, die, die ausgestoßen sind, die, denen man gesagt hat, du gehörst nicht dazu, die, denen man sagt, du verdienst es, dass du nicht dabei bist. Zu denen müssen wir wieder hingehen und ihnen das Evangelium wieder verkündigen. Und das Zweite, ich frage mich ständig, warum wollen wir permanent bei den anderen beginnen? Warum fangen wir nicht an bei uns? Hier in dieser Kirche, in deiner Small Group, in deiner Familie. Wisst ihr, der Punkt, was mich diese zwei am Kreuz lehren, ist, du kannst oft nach Rettung schreien. Aber um in diesem Königreich dabei zu sein, musst du dich dem König unterordnen. Und es tut mir leid, wenn ich dir jetzt auf den Schlips trete. Aber ich frage dich mal ganz ernst, wann fängst du an, dich diesem König endlich unterzuordnen? Jesus sagt, wir sollen vergeben. Also vergeben wir. Jesus sagt, wir sollen keine Reichtümer hier auf dieser Erde sammeln. Jesus, warst du schon mal im Schwabenland? Wann fangen wir an, ihn ernst zu nehmen? Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten und sogar unsere Feinde lieben. Wir sollen großzügig weitergeben, wenn wir nicht damit rechnen, dass was zurückkommt. Wir sollen verbindlich sein. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Und wenn ich sage, ich komme, dann komme ich. Wir sollen den anderen höher achten als uns selber. Hey, wir können viele schöne Worte von uns geben, aber matchentscheidend wird es sein, was in unserem Herz wirklich passiert. Sind wir bereit, uns diesem König Jesus unterzuordnen? Wirklich zu sagen, Jesus, hilf mir. Wenn du in deinem Reich bist, denk bitte an mich. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, und ich bete, dass wir in unserem Herzen eine Antwort finden auf diese deine Worte. Herr, du gibst uns heute noch die Gelegenheit, uns freiwillig zu entscheiden. Du zwingst uns zu nichts. Herr, wir haben heute die Option. Wir können, wir dürfen uns positionieren. Vater, ich bete, dass dein Heiliger Geist auf uns kommt, dass dein Geist dieses Kingdom Mind in uns entfacht, dass wir verstehen, wer du bist, dass wir verstehen, wer wir sind und dass wir gemeinsam in deinem Reich vorwärts gehen dürfen. Ich bitte dich, berühre unser Herz, verändere unser Herz. Schaff du die Möglichkeit, dass wir dir gehorchen. In deinem Namen, Jesus. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf.de. www.icf-freudlingen.de.